Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Fabian, hallo. Heute geht es unter anderem um ein Tier, das hat so rötliches Fell, spitze Ohren, einen langen, buschigen Schwanz, isst super gerne Nüsse und lebt meistens auf Bäumen. Klar, es geht um Eichhörnchen. Die sind ja einfach unfassbar putzig und die können so toll klettern, einfach tolle Tiere. Ja, spricht eigentlich irgendetwas dagegen, sich so ein Eichhörnchen als Haustier zu halten?
Man kann die gar nicht so leicht einfangen.
Das stimmt, Eichhörnchen sind super flink und ja, wie gesagt, meistens auch oben in den Bäumen unterwegs. Aber wenn ich mir Nüsse zum Anlocken besorge und ein Netz, das habe ich eh noch zu Hause, dann kann ich bestimmt trotzdem eins schnappen. Oder habe ich da jetzt irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, dass man Eichhörnchen wie einen Hund halten kann, weil Eichhörnchen Wildtiere sind und eigentlich finde ich es doof, Wildtiere aus ihrem Zuhause zu nehmen. Und wir haben ja drinnen keine Bäume.
Ja, okay, ich sehe es ein. Eichhörnchen gehören nach draußen. Noch mehr Gründe, warum Eichhörnchen keine Haustiere sind, das hören wir später. Außerdem sprechen wir über tierische Dabei geht es um den Vogel, der das kleinste, aber irgendwie auch wieder das größte Ei der Vogelwelt legt. Jetzt aber erstmal Musik, Milky Chance, Cocoon. Ihr hört den Kakadu am Infotag. Sekunde, ich muss mal ganz kurz das Fenster aufmachen. Ah, hört ihr das? Der Frühling kommt. Woher ich das weiß? Warte, ich lasse die Antwort lieber vorsingen.
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle.
So ist es. Die Vögel, die kommen langsam zurück. Das heißt, erstens, es wird Frühling und zweitens stellt sich mir direkt die Frage, wo waren die eigentlich? Und um genau das zu klären, ist gerade Manuel Tacke bei mir am Telefon. Hallo.
Moin, hallo.
Manuel Tacke ist Vogelexperte und arbeitet bei der NAJU, der Naturschutzjugend. Herr Tacke, jetzt an Sie. Wo waren die Vögel denn jetzt über den Winter?
Gar nicht so pauschal beantworten, weil einige Vögel sind tatsächlich gar nicht weggezogen, sondern hier geblieben und andere sind weggezogen. Also die haben ganz unterschiedliche Verhaltensmuster.
Dann mal konkret, welche Vögel sind denn hier geblieben?
Zum Beispiel Amseln, die ja eigentlich fast jeder so aus dem Garten kennt, die sind in der Regel hier geblieben. Manchmal ziehen sie ein bisschen weiter weg, wenn so ein Kälteeinbruch kommt. Und jetzt sieht man sie halt wieder viel mehr. Das heißt, man denkt, sie sind zurückgekommen, aber jetzt fangen sie halt an zu singen und gehen auf Partnerwahl. Und dann sind sie halt viel präsenter und man kann sie viel leichter erkennen. Und im Winter sind die aber auch da, aber mehr so in den Büschen, ein bisschen verborgener, weil sie sich auch vor der Kälte schützen müssen. Und daher denkt man nur, dass sie wiedergekommen sind. Das gilt für Meisen zum Beispiel auch so.
Und die Zugvögel, welche Vögel sind wirklich in den Süden geflogen?
Na, zum Beispiel, was jeder kennt, sind sicherlich Schwalben. Schwalben sind wirklich Langstreckenzieher. Das heißt, die ziehen aus Europa wirklich über das Mittelmeer, über die Sahara bis nach Südafrika, verbringen da den Winter. Und die kommen jetzt langsam wieder zurück.
Wer ist denn der Vogel, der am weitesten wegfliegt im Winter?
Es gibt zum Beispiel einen Seevogel, das ist die Küstenseeschwalbe. Die zieht wirklich fast von ihren Brutgebieten, die so in Nordnorwegen sind und einige auch in Deutschland, aber die kann vom Nordpol bis zum Südpol ziehen und zieht dann auch wieder zurück. Also das ist wirklich der Vogel mit den weitesten Wegen.
Jetzt bleiben einige hier der Vögel, andere fliegen tatsächlich in den Süden, so wie ich gedacht habe, dass es eigentlich alle machen. Was machen die denn im Winter, die Vögel?
Die versuchen schon, das Bestmögliche aus den schwierigen Bedingungen zu machen. Auch im Winter findet man ja an einigen Hecken zum Beispiel kleine Früchte, die viele Vögel fressen. Insekten ist natürlich schwieriger, aber so Spinnen und so geht auch noch ein bisschen was. Und je nachdem, wie hart der Winter wird, weichen die Vögel natürlich schon ein bisschen aus. Und da haben zum Beispiel Städte eine relativ große Wirkung auf Vögel, weil in den Städten ist die Temperatur ein bisschen wärmer als auf dem Land. Und viele Vögel kommen in die Städte, um da den Winter zu verbringen, ziehen also sozusagen nicht weit weg, aber bewegen sich innerhalb ihres Areals oder eher der Gegend, wo sie wohnen und suchen die Stellen, die für sie am günstigsten sind.
Und die Vögel, die in den Süden ziehen, was machen die im Süden?
Die Vögel, die im Süden ziehen, haben ja dann sozusagen in Afrika quasi wieder Sommer. Südafrika ist dann ja wieder Sommer bei unserem Winter und die können da also ganz normal leben, wie sie hier auch leben. Die brüten dort nicht, aber können da ganz viel Nahrung sammeln, weil da natürlich die Insekten und die Früchte und so total da sind. Also die haben da gar keine Schwierigkeiten, Nahrung zu finden, die sie natürlich bei uns im Winter nicht finden.
Ich habe eben schon kurz angespielt, das Lied Alle Vögel sind schon da. Stimmt das denn? Sind schon alle Zugvögel, die in den Süden geflogen sind, wieder zurück?
Na, auch längst nicht. Die Vögel fangen jetzt gerade erst wieder an zu kommen. Also die Vögel, die in dem Lied vorkommen, also die Amsel, die Drossel, Fink und Star, das sind tatsächlich die ersten, die hier, die man so wieder sieht und die auch jetzt anfangen zu singen, diese Amseln. Wenn man morgens sehr früh aufsteht, hört man schon sehr viele Amseln singen. aber viele kommen noch nicht. Also man sieht immer jetzt zum Beispiel noch große Trupps Kraniche ziehen. Das ist auch ein Zugvogel und die ziehen immer noch über die Städte und über uns rüber und ziehen weiter nach Norden. Und die brauchen noch eine ganze Weile. Gleiches gilt für Gänse und auch für viele Vögel, die erst im April oder Mai kommen. Die sind noch längst nicht da.
Wie lange dauert die Reise?
Das kommt ganz drauf an, was es für ein Vogel ist. Bei Kranichen zum Beispiel, die brauchen so 7 bis 10 Tage, wenn sie durchfliegen. Aber einige kleine Vögel machen auch noch mehr Stopps auf dem Weg und einige größere nehmen sie auch mehr Zeit. Das hängt auch mal so ganz von den Bedingungen ab, die sie haben. Ob das Wetter gut ist, wenn irgendwo sehr viel Regen ist oder Gewitter oder so, dann müssen sie abstoppen, weil sie in Regen nicht gut fliegen können.
Wer ist denn der Sprintstar unter den Vögeln, also der schnellste?
Es gibt so Messungen von Pelikanen zum Beispiel, die aus Osteuropa in 3-4 Tagen runterfliegen nach Afrika, was schon ziemlich schnell ist. Aber so ganz pauschal kann man das nicht sagen.
Jetzt ist es ja so, dass ich im Winter den Vögeln helfen kann, indem ich sie füttere. Jetzt wird es wieder grüner, die Vögel kommen nach und nach zurück. Kann ich denn trotzdem irgendwas für die tun?
Ja, also füttern braucht man natürlich im Frühjahr nicht mehr und im Sommer. Aber viele Vögel brauchen natürlich Wasser zum Beispiel, also wenn man kleine Wasserschalen hinstellt, die keinen hohen Rand haben, sondern so flacher Teller und nur sehr wenig Wasser drauf, was man dann natürlich auch regelmäßig wechseln sollte, dann wird man damit schon sehr vielen Vögeln helfen und man kann sie vor allem auch super beobachten. Wenn man das so in die Nähe von einem Fenster stellt oder auf dem Balkon, kommen die Vögel, um zu trinken und auch um zu baden, weil viele Vögel brauchen natürlich auch Badestellen. Und das ist eine sehr schöne Beobachtungsmöglichkeit. Außerdem hat man die Möglichkeit, so kleine Sandbäder anzulegen. Also viele Vögel mögen es, sich so im Sand, wie was man von Hühnern ja auch kennt, sich so im Sand zu baden, wenn man so kleine Stellen anlegt, wo ein bisschen Sand ist. Also da kann man schon vielen Vögeln auch großen Gefallen tun.
Alle Vögel sind schon da. Woher sie kommen und was sie gemacht haben, hat uns Manuel Tacke erklärt. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, jetzt auch viele Möglichkeiten bekommen, im Frühjahr viele Vögel zu beobachten, denn das kann wirklich sehr viel Spaß machen.
Alle Infos zur Naturschutzjugend könnt ihr nochmal nachlesen auf www.naju.de. Ratzfatz-Band. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht nur die Vögel sieht man im Frühling jetzt immer wieder mehr, sondern auch Eichhörnchen. Für mich, ja, ich würde sagen, fast die süßesten Tiere, die hier überhaupt leben. Warum man die kleinen Nager trotzdem nicht als Haustier halten darf, das hat Kakadu-Reporterin Ursel Böhm für uns herausgefunden.
Die klettern auf Bäumen rum und haben so einen Wuschelschwanz und haben braunes Fell. Die springen oft von Baum zu Baum. Und sie essen Nüsse. Die vergraben die in der Erde und die merken sich, wo sie die vergraben haben. Und im Winter buddeln die sie wieder aus.
Dann finde ich das auch immer voll süß, wenn die dann irgendwie an so Nüssen knabbern.
Die sind ungefähr so groß wie ein Zwergkaninchen.
Aber von wegen Kaninchen. Es handelt sich hier um kleine, wendige Hörnchen. Normalerweise begegnet man ihnen im Wald, in Stadtparks oder in irgendeinem Garten. Überall dort, wo sie schön zwischen den Baumkronen hin und her springen können und wo sie möglichst viele Eicheln finden, denn die sind ihre Leibspeise. Es passt also nur allzu gut, dass die kleinen Nagetiere Eichhörnchen heißen oder manchmal auch Eichkätzchen und Kater.
Die haben so kleine Pfötchen und damit halten sie die Nüsse fest. Und der Schwanz ist ganz kuschelig und wuschelig.
Also der ist ja fast so groß wie ihr Körper.
Ich glaube, dass sie Hörnchen heißen, weil die so Ohren haben, die so ein bisschen aussehen wie ein Hörnchen.
Zwar bezieht sich das Hörnchen weniger auf die Ohrenform als auf die Schwanzform, aber egal. Leider lebt jedoch auch so ein Eichhörnchen gefährlich. Deswegen gibt es in München eine Eichhörnchen-Auffangstation. Für Eichhörnchen in Not. Meistens sind es Babys, die aus dem Nest gefallen sind oder deren Mutter verunglückt ist. Manchmal auch verletzte erwachsene Eichhörnchen, die wieder aufgepäppelt werden müssen. Um sie kümmert sich Heidi Gallenberger und das tut sie sehr liebevoll.
Also das Kleinste, das wir gekriegt haben, oder die Kleinsten, die hatten noch die Nabelschnur am Bauch. Das heißt, die waren vielleicht gerade mal 2 Tage alt. Das sind die so groß wie ein Flaschenkorken, rosarot und schauen eigentlich so ähnlich aus wie Vogelbabys.
Aber die wir jetzt gleich füttern, die haben schon Fell, oder? Ich sehe da schon so ein Schwänzchen hervorschauen.
Die sind also schon so 5 Wochen alt, brauchen aber noch alle 4 Stunden so diese Eichhörnchen-Aufzuchtsmilch.
Aus was ist die?
Da ist Fencheltee drin, ein bisschen Honig drin und wenn die Tiere größer sind, auch so ein bisschen Apfel-Bananenbrei, wenn ihnen das einfach besser schmeckt.
Und jetzt ist es soweit, Sie haben schon eine Plastikspritze in der Hand und die ist jetzt gefüllt mit dieser Eichhörnchenmilch.
Jetzt hole ich erstmal ein Eichhörnchen raus. Die Eichhörnchen haben alle Namen, auch damit wir sie auseinanderhalten können.
Oh, da liegen drei Eichhörnchen.
Die liegen im Nest wie junge Hasen ungefähr. Jetzt muss ich mal genau schauen, wer du bist. Das ist Orli. Die heißt Orli, weil sie das halbe Ohr ab hat. Die hatte eine schlimme Katzenbissverletzung, ist aber jetzt wieder ganz, ganz gesund.
Und sofort fängt sie an zu nuckeln an der Spritze. Also ich muss sagen, die ist schon wahnsinnig süß mit ihrem rötlichen Fell und an der Brust ist sie ganz weiß. Und die kräht so ein bisschen wie ein Vögelchen.
Jetzt muss ich noch ein bisschen Nachschub holen.
Jetzt will sie mehr, die Kleine. Jetzt hat man sie schmatzen gehört.
Ja.
Schmeckt's dir?
Bei den ganz Kleinen muss man dann auch ein bisschen noch den Bauch massieren, weil das die Mutter auch macht. Die Mutter macht es mit der Zunge, wir machen es mit Wattepads.
Also kleine Eichhörnchen mögen gerne Bauchmassage.
Die brauchen das sogar, weil die Verdauung ja angeregt werden muss. Und die brauchen halt so ein bisschen Mutterersatz.
Na, das ist ja alles gar kein Problem. Spritze geben, Bauchmassage, Mutterersatz. So ein kleines, süßes Eichhörnchen wäre doch ein perfektes Haustier. Oder nicht?
Also ich hätte schon gern ein Eichhörnchen, aber ich glaube nicht, dass man Eichhörnchen wie einen Hund halten kann, weil Eichhörnchen Wildtiere sind. Und eigentlich finde ich es doof, Wildtiere aus ihrem Zuhause zu nehmen. Und wir haben ja drinnen keine Bäume.
Ich glaube, dass das draußen einfach glücklicher ist. Und wenn das dann bei mir so unglücklich ist, ist das ja auch nicht so toll.
Erstens, man kann die gar nicht so leicht einfangen. Und zweitens, ich eigentlich nämlich keine Tiere einfangen möchte, wenn dann nur Spielzeugtiere.
Also gut, auch wenn sie noch so süß sind, ein Eichhörnchen als Haustier halten, das würde auch die große Eichhörnchen-Expertin niemals zulassen.
Nein, nicht um alles Geld der Welt würde ich es zulassen, dass eins von meinen Babys irgendwie ganz, ganz arm in einem Käfig eingesperrt ist. Das Schönste, was es für ein Eichhörnchen gibt, ist ein ganz, ganz hoher Baum. Und wenn man die dann auswildert und sieht, wie die Bäume hochrasen und um die Baumstämme rumspringen und spielen und sich ihres Lebens freuen, dann kann man die nicht mehr in Gefangenschaft halten. Und deshalb wird jedes gesunde Jungtier ausgewildert, auch wenn es mal wehtut. Gell, Schatzi? So.
Tschüss, Orli, du kleines, süßes Hörnchen.
Kakadu-Reporterin Urse Böhm hat für uns eine Eichhörnchen-Auffangstation in München besucht und herausgefunden, warum man leider Eichhörnchen nicht als Haustiere halten darf. Ja, was machen wir denn dann? Also wir können die nicht reinholen. Dann vielleicht das Ganze mal umdrehen. Also einfach Koffer packen, bei Mama und Papa zu Hause ausziehen und ab in die Natur und von da an dann im Wald leben. Aber geht denn das? Also ein Leben in der Natur nur mit Tieren und vollkommen ohne Menschen? Ja, genau das wollten wir von euch wissen.
Ich glaube, man kann nicht ausschließlich mit Tieren zusammenleben, weil man isst ja auch manche Tiere und es gibt ja auch manche Tiere, die den Mensch essen.
Ich würde sagen, das könnte gehen. Es kommt auch drauf an, wie alt man ist. Wenn du jetzt ein Baby bist, ich glaube, dann wäre es nicht so gut. Dann lernst du nämlich nicht sprechen, verhältst dich irgendwann wie die Tiere. Oder wenn du älter bist, dann geht's wahrscheinlich noch, aber wenn du zu alt bist, wahrscheinlich hättest du dann auch immer Angst oder ich weiß nicht genau.
Also man könnte auf jeden Fall ausschließlich mit Tieren leben, aber ich glaube nicht, dass man sich dann gut fühlen würde, wenn man sich dann mit keinem unterhalten kann und so, weil Tiere sprechen dann auch nicht die Sprache und die haben eben auch ganz andere Gefühle.
Wenn man nur mit Tieren zusammenliegt, würde man auch was vermissen, also zum Beispiel Bücher würde man, also was zum Lesen, Beschäftigung auch und man würde da auch nichts lernen sozusagen.
Ich glaube, es gab auch mal einen Wissenschaftler, der hat ein Schimpansenbaby und ein Menschenbaby immer zusammengetan, dass sie immer zusammen spielen, zusammen essen und alles zusammen tun, weil er wissen wollte, was passiert, wenn ein Affe sich eben wie ein Mensch verhält, aber dann war es genau andersrum, da hat sich das Baby immer wie der Affe verhalten. Hat er das nicht mehr gemacht.
Also ich würde auf jeden Fall nur mit Tieren leben können, weil ich bin immer gerne in der Nähe von den Tieren.
Mit Tieren zusammenleben, das finde ich schön, aber irgendwann nach einer Zeit vermisst man auch die Menschen, wenn man mit dem eben reden, lachen und so kann. Na, mit Affen bestimmt auch, aber...
Also weder rausziehen zu den Tieren noch bestimmte Tiere wie Eichhörnchen reinholen und als Haustier halten, ist so wirklich eine Option. Ja, was aber immer geht, um gute Laune wieder zu bekommen, ist Musik hören. Mark Foster, Au revoir. Der Kakadu am Infotag. Viele Tiere, die können unfassbare Dinge. Also der Segelfisch zum Beispiel. Das ist der schnellste Fisch der Welt. Der kann 110 km/h schwimmen. Das ist in etwa so schnell wie ein Auto auf der Autobahn. Oder 13 mal so schnell wie der schnellste Schwimmer der Welt. Solche Tierrekorde kann ich mir mal gut merken, weil man damit so wunderbar angeben kann, wenn man sich mit irgendwen unterhält. Versucht das mal. Einfach wusstet ihr schon und dann der Segelfisch, der ist der schnellste Fisch der Welt sagen, klappt super. Und genau um solche Tierrekorde geht es jetzt. Kakadu-Reporterin Monika Hahnewinkel hat für uns herausgefunden, welcher Vogel eigentlich die kleinsten Eier der Welt legt.
Wie klein,
wie groß,
wie hoch,
wie weit,
wie schnell.
Rekorde.
Welcher Vogel legt das kleinste Ei?
Kolibri?
Meise?
Amsel,
ein Spatz,
Rotkehlchen.
Das kleinste Ei im Tierreich legt der Kolibri. Und zwar gibt es einen ganz besonders kleinen Kolibri, der heißt Bienenelfe. Und die Bienenelfe ist nur ungefähr so 2 Zentimeter groß. Und das Ei, was im Körper gebildet wird, ist fast so groß wie der ganze Vogel. Also eigentlich ist es zwar das kleinste Ei, weil es so 1 Zentimeter groß ist, aber im Vergleich zu dem Vogel, der dieses Ei legt, ist es riesengroß, weil eigentlich ist es fast so groß wie der ganze Vogel.
Wenn das Ei so groß wie der Vogel ist, kann er da nicht platzen?
Ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wir haben eine Abbildung, wo man einen Kolibri mal gezeigt hat und dieses Ei füllt fast den gesamten inneren Körper aus. Das heißt, die inneren Organe werden wirklich an die Seite gedrückt, bis das Ei gelegt wird.
Ich habe immer gedacht, der Vogel Strauß legt das größte Ei.
Ganz erstaunlich ist es, dass der größte Vogel eigentlich zwar das größte Ei von der Menge legt, das ist ein Ei vom Vogelstrauß, der in Afrika lebt, wiegt 1 bis 1,5 Kilo, das sind also 1,5 Zuckerpakete, aber im Vergleich zur Körpergröße, ein Strauß wiegt 200 Kilo, ist dieses Ei winzig klein und deswegen kann die Straußenhenne auch fast 20 Eier legen. Und der kleinste Vogel legt also eigentlich das größte Ei und der größte Vogel legt das kleinste Ei im Vergleich zur Körpergröße und zum Gewicht.
Kommen wir vom kleinsten Vogel der Welt zu einem ganz großen, also zumindest für uns, und ich würde behaupten, der Vogel selber würde das über sich auch sagen. Unser Kakadu, der spielt mal wieder mit Tiger Vater, Mutter, Kind.
Hallo?
Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt.
Papi, kann ich ein Haustier haben?
Tigerlein, mein Kind, das haben wir doch besprochen. Das ist zu viel Arbeit. Und wenn du ein Haustier hast, musst du immer den Käfig sauber halten.
Ja, das mache ich, das mache ich.
Und du musst es zum Tierarzt bringen, wenn es krank ist.
Aber Papi, mache ich auch, versprochen.
Und du musst es jeden Tag füttern.
Das mache ich, wirklich. Ich füttere es immer zu.
Immer zu?
Ja, ja, wirklich, ich schwöre.
Na gut, Kindchen, dann kann ich nicht Nein sagen. Du kriegst ein Haustier, und zwar mich. Aber nicht vergessen, immer zu füttern.
Nein.
So, wir sind damit auch schon wieder fast am Ende der Sendung angekommen. Ich gehe jetzt mal raus und gucke, ob ich ein paar Vögel finde, die wiedergekommen sind. Wenn ihr mögt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wie immer ab 15 Uhr, dann ist Medientag. Bis dahin besucht uns doch gerne online unter www.kakadu.de. Schreibt uns eine Mail, schickt uns eure Musikwünsche, was auch immer. Hier kommt jetzt die Tonart. Ich bin Fabian. Tschüss.